So, hallo, guten Morgen. Genau, ich habe das Vorrecht und ich möchte an dieser Stelle es echt wirklich einfach sagen, ich habe das Vorrecht, heute zu euch zu sprechen. Und bevor ich das mache, möchte ich einfach beten. Herr, ich bete für uns alle. Herr, ich bitte, dass wir heute erkennen, was du uns sagen möchtest. Herr, ich bitte, dass wir deine Stimme hören. Ich bitte, dass du durchdringst durch all unsere Gedanken, durch unsere Gefühle, durch das, was uns beschäftigt, Herr. Herr, ich bete, dass wir klar und deutlich einfach von dir hören können, Herr, was du heute sprechen möchtest. Und wir preisen dich darüber, dass du ein lebendiger Gott bist. Wir preisen dich darüber, dass du da bist. Herr, dass du nicht aus Holz bist, nicht aus Stein bist, sondern dass du Herr der Herren bist, dass du König der Könige bist, dass du unser Vater bist und dass du uns zusagst, Herr, dass du dich von uns finden lässt. Herr, so bitte ich, dass du mich führst in dieser Predigt, Herr. Ich bete, dass du meine Worte führst und lenkst, Herr. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns damit segnest, Herr, dass er eine lebendige, persönliche Beziehung mit dir hat, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Herr, du bist alles in allem. Amen. So, ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar, die Frage ist ganz simpel erstmal. Kennt jemand von euch Bronnie Ware? Also der Vorname ist Bronnie, B-R-O-N-N-I-E, Bronnie, und der Nachname ist Ware. Okay? Also Bronnie Ware ist eine Australierin, die ein Buch geschrieben hat. Australier sind gut, aber die ein Buch geschrieben hat, nachdem sie mehrere Jahre lang in einem Hospiz Sterbebegleitung gemacht hat. Dieses Buch ist jetzt voll der Bestseller. Sie ist kein Christ, also ist jetzt hier nicht eine Empfehlung, ihr müsst dieses Buch lesen, darum geht's nicht, sondern einfach nur, sie hat ein Buch geschrieben, ist ein Bestseller, die Welt, Fokus und so weiter, haben jetzt alle darüber geschrieben. Und dieses Buch heißt sinngemäß die 5 Dinge, die du bereust, wenn du stirbst, mehr oder minder. Also die Idee ist, es heißt irgendwie anders, es heißt auch Englisch. 5 Things you regret when you die oder so. Irgendwie so, keine Ahnung. Ist nicht wichtig, wie das Buch heißt, viel wichtiger ist, was hat die Frau gemacht? Sie hat, ob man das okay findet oder nicht, die Leute kurz vor ihrem Tod einfach gefragt, was bedauerst du am meisten? Und eben, ich weiß nicht, ob es nett ist, jemanden kurz davor mal zu fragen, was würdest du anders machen, wenn du es nochmal machen könntest, was ja nicht geht, aber schön drüber zu reden. Nichtsdestotrotz kommt da etwas heraus, was für uns alle, die wir noch nicht an dem Punkt sind, sehr, sehr hilfreich ist zu wissen. Das heißt, was ich dir heute erzähle, ist etwas, was du hoffentlich niemals denken wirst am Ende deines Lebens. Sondern du hast jetzt die Möglichkeit, diese Gedanken auf dich wirken zu lassen und zu sagen, das werde ich nicht denken am Ende meines Lebens. Also sprich, ich präsentiere euch heute in der Predigt, du hast etwas zu geben, diese 5 Punkte. Und diese 5 Antworten, die diese Menschen gegeben haben, und ich glaube nicht, dass es Christen waren, aber diese 5 Sachen, das allererste, was jeder gesagt hat, hat gesagt, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und nicht das, was andere von mir erwarten. Das war das, was jeder gesagt hat, der zurückgeblickt hat, hat gesagt, ich wünschte, ich hätte mein eigenes Leben gelebt und hätte nicht einfach nur das gelebt, was andere Leute von mir erwartet haben. Und gleich darauf kam die zweite Antwort. Und die zweite Antwort haben alle Männer haben das gesagt. Und ich denke einfach, die Leute, die gestorben sind, waren schon älter. Das heißt, damals waren nicht so viele Frauen dabei, wie das wahrscheinlich heute normal wäre. Das zweite, was jeder gesagt hat, ist, ich wünschte, ich hätte nicht so viel Zeit und Kraft in meine Arbeit gesteckt. Das heißt, dem ersten Punkt sind wir uns vielleicht nicht so bewusst. Und das zweite, das denken wir, das muss halt so sein. Aber es kann sein, dass das, was uns jetzt gerade sehr wichtig ist, irgendwann mal uns als ziemlich leer erscheint. Und einfach der Vollständigkeit halber sage ich euch noch die letzten 3 Punkte, die da genannt wurden. Das dritte ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Dann ist das vierte, ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Und das fünfte ist, ich wünschte mir, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Und ich finde, wenn du am Ende deines Lebens stehst und du ziehst diese Bilanz und du sagst, ich habe ein Leben gelebt, das ich nicht leben wollte, ich habe viel gearbeitet, was mir jetzt überhaupt nichts mehr bringt. Ich habe meine Freunde vernachlässigt, die Leute um mich herum. Ich war niemals echt, ich war niemals ehrlich. Ich habe immer eine Maske getragen, ich habe meine Gefühle versteckt. Und ich war eigentlich nicht glücklich. Wenn das deine Zusammenfassung deines Lebens ist, dann ist es echt traurig. Weil was macht Leben aus? Leben macht aus, dass du nur ein Leben hast. Du hast eine Lebensspanne. Und wenn du am Ende von deinem Leben angelangt bist, dann kannst du nichts wiederholen. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich mache einfach die Jahre zwischen 40 und 50 nochmal. Sondern das war es dann. Das war deine Zeit auf Erden. Und jetzt möchte ich euch einfach eine kurze Gelegenheit geben, euch die Fragen anzugucken und zu sagen, wo laufe ich Gefahr? Welche Antwort könnte ich eines Tages vielleicht davon geben müssen? Und als ich mir das so durchgelesen habe, und mich hat es echt, also ich meine, es beschäftigt mich immer viel, weil ich mir immer denke, hey, ja, Ewigkeitsperspektive, das ist mein Thema, ich liebe Ewigkeitsperspektive, aber ich lese es durch und ich denke mir, ich sehe da drin so viel Gebundenheit. Ich sehe davon so viel Einsamkeit. Ich sehe davon so viel falsche Prioritäten. Ich sehe ganz viel Trauer daran. Und vor allen Dingen sehe ich etwas, wo ich ganz viele Menschen kenne, von denen ich weiß, dass das ihre Prioritätenliste sein wird. Ich kenne viele Leute, die das wahrscheinlich irgendwann mal sagen werden. Und dann habe ich eine nächste Frage an dich. Und zwar meine Frage an dich ist, was möchtest du am Ende deines Lebens sagen? Was soll das Resümee deines Lebens sein? Und ich habe mir überlegt, was würde ich gerne am Ende meines Lebens sagen? Und ich würde gerne am Ende meines Lebens sagen, im Großen und Ganzen habe ich mein Leben genauso gelebt, wie es richtig ist. Ich würde gerne sagen, ich würde mein Leben wieder so leben. Wenn das am Ende meines Lebens mein Satz ist, ich glaube, dann kann ich echt mit sehr viel Freude nach Hause gehen. Und mein persönlicher Kompass, und jeder hat so eine Bibelstelle, ich weiß nicht, was deiner ist, aber mein persönlicher Kompass ist Galater 2,20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt hier im Glauben lebe, das lebe ich im Glauben an den, der mich liebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist meine Zielrichtung. Ich möchte einfach das, was ich lebe, das möchte ich im Glauben leben. Und ich möchte nicht mehr das leben, was ich im Fleisch gelebt habe, so wie es war, bevor ich mich bekehrt habe, sondern ich möchte im Glauben an Jesus Christus leben, der mich liebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und hier kommt der Punkt. Als Christen können wir das jetzt mal kurz angucken. Und ich weiß nicht, wenn ihr das hört in meiner Stimme, so ein bisschen traurig werden darüber. Und dann können wir sagen, hey, ich habe eine unglaubliche Chance. Ich habe die Chance, dass das dann nicht am Ende meines Lebens stehen muss. Sondern ich habe die Chance, ich darf Gott kennen. Ich habe die Chance, durch Gott den richtigen Weg zu gehen. Ich habe die Möglichkeit, auch in einem Leben, das Höhen und Tiefen hat, letztendlich wirklich zu sagen, ich bin den richtigen Weg gegangen und jetzt gehe ich heim. Und das finde ich super. Eine gute Botschaft. Habt ihr diese 5 Sachen, die ich mal behaupten würde, die relativ in der Welt verankert sind, wenn es dumm läuft. Und ich habe mir überlegt, 5 Zusagen von Gott. Was würde er dazu sagen? Und das Erste, was er zu uns sagt, ist, es geht jetzt auch nicht darum, dass wir das machen, was wir eigentlich, ja, dass wir unser eigenes Leben leben und sagen, ich mache nur noch das, was ich will. Sondern was Gott sagt, ist, ich baue mit dir mein Reich. Und das Zweite ist, ich bin dein Versorger. Es geht nicht darum, wie viel du arbeitest oder nicht, sondern dass Gott die Zusage sagt, ich bin dein Versorger. Und das Dritte ist, wo die Personen gesagt haben, ich wünschte, ich hätte meine Gefühle gezeigt, sagt Gott, ich liebe dich. Du brauchst diese ganzen Schutzmauern gar nicht. Und das Vierte, wo Leute gesagt haben, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden nicht verloren. Sag Gott, du bist Teil meiner Familie. Du bist nicht allein. Und beim 5. Und man sagt, ich wünschte, ich wäre glücklicher gewesen. Ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Da kommt von Gott die Antwort, ich fülle dein Leben mit Freude. Und das sind für mich 5 sehr gute Gründe, zu sagen, wenn du Christ bist, wenn du Gott kennst, wenn Jesus Christus dein Herr und Erlöser ist, dann ist Freude die Fülle in deinem Leben. Und wenn wir jetzt diese Zusagen hören, dann ist ja die Frage, okay, ich brauche mir mit dir mein Reich, ich bin ein Versorger, ich liebe dich, du bist nicht allein, ich fülle dein Leben mit Freude. Wie werden diese 5 Punkte Teil meines Lebens? Dass es wirklich in meinem Leben ist, damit ich nicht auch zu viel arbeite wie die anderen. Damit ich nicht auch das Falsche mache. Und da kommen wir auch zu dem Thema, dass wir uns gerade in der Predigtreihe befinden. Und diese Predigtreihe, die heißt We Are Family. Und es ist die Predigtreihe über die Gemeinde. Und die Gemeinde ist toll. Und Gemeinde bedeutet, also nicht Gemeinde bedeutet, aber die Gemeinde hat einen dreifachen Auftrag. Der Auftrag der Gemeinde ist zum einen, Gott anzumelden. Der Auftrag, gemeinsam als Leib, der Auftrag nach oben, Gott anbeten. Der zweite Auftrag ist nach außen. Das Wort, die frohe Botschaft, das ist eine frohe Botschaft, zu verkünden. Und das dritte ist der Auftrag nach innen. Ja. Gott lieben, Menschen lieben und Jüngerschaft leben in der Gemeinde. Und wir haben letztes Mal schon von Annelie die Predigt Teil 1 zu Gemeinde nach innen gehört. Und da möchte ich euch nochmal dran erinnern, was er gesagt hat. Nur falls ihr letzte Woche da wart, dann erinnert ihr euch, ansonsten hört ihr MP3 an. Und er hat gesagt, du brauchst die Gemeinde. Und ehrlich, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, so wirklich? Ja, ich saß da vorne und ich bin voll überführt worden. Du brauchst die Gemeinde. Und er hat 4 Punkte genannt. Und er hat als erstes gesagt, in der Gemeinde wird dein Glaube an Gottes Verheißung gestärkt. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir mit Wahrheit konfrontiert werden. In der Welt ist nicht der Ort dafür. Zweitens, in der Gemeinde sind Menschen, die für dich da sind. Hier ist der Ort, wo du echt sein darfst, wo du das Gute erzählen darfst und auch das, was nicht gut gelaufen ist. In der Gemeinde wirst du zu Liebe und guten Werken angespornt. Wer da war, erinnert euch an die Push-Ups, das wird keiner vergessen. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir uns gegenseitig ermutigen, weiterzugehen. Und in der Gemeinde wirst du ermutigt. Hier ist der Ort für Ermutigung. Und heute machen wir den zweiten Teil. Und der zweite Teil ist, du hast etwas zu geben. Die Gemeinde braucht dich. Und jetzt kommt, du hast etwas zu geben. Und jetzt ist die Frage, was? Dazu kommt eine ganz tolle Bibelstelle. Das ist im 1. Johannes 3, 16 bis 18. Aber das ist nicht die Bibelstelle, fällt mir gerade auf. Nein, das steht nur hier. Bevor ich auf unsere Bibelstelle eingehe, geht es darum, dass ich euch eigentlich sagen möchte, wir hatten vorhin die Sachen mit, was sagt die Welt? Dann habe ich euch die Zusagen Gottes gesagt. Und jetzt möchte ich euch von Johannes erzählen. Johannes, der Apostel, der Lieblingsjünger Jesu, derjenige, der ganz nah dran war, hat sozusagen einen Lebensratgeber geschrieben. Und wenn ihr so ein bisschen nachdenkt, Lebensratgeber sind ja wahnsinnig hip. Jeder hat einen Lebensratgeber geschrieben. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass Boris Becker einen Lebensratgeber zur Kindererziehung geschrieben hat. Das heißt, kurz und gut, jeder schreibt einen Lebensratgeber. Aber nicht jeder Lebensratgeber ist wirklich hilfreich. Und dementsprechend möchte ich euch heute den Lebensratgeber vorschlagen, der wirklich, wirklich hilfreich ist. Und der Lebensratgeber wurde geschrieben von Johannes. Und Johannes ist jetzt am Ende seines Lebens. Und was zeichnet Leute aus, die am Ende ihres Lebens sind? Sie packen die Essenz zusammen von dem, was sie an Erfahrungen haben. Das ist der große Unterschied zu Leuten wie mir, die noch nicht ganz am Ende sind. Die stellen Hypothesen auf und die erzählen, was sie denken, wie es richtig sein könnte und sagen, macht mal, dann gucken wir. Und jemand, der am Ende seines Lebens ist, der nimmt seine Erfahrung und gibt das, was er sagt, konzentriert weiter. Sagt, das ist das Zentrum meines, alles, was ich erlebt habe, das ist mein Erbe. Und Johannes schreibt in seinem ersten Johannesbrief ganz am Anfang, wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle haben. Die Freude, die von Gott kommt, in ihrer ganzen Fülle. Ich finde, das ist ein tolles Ziel. Ich finde, das ist ein guter Lebensratgeber, der sagt, alles, was hier drin steht, das schreibe ich dir, damit du Freude die Fülle hast. Und was ist die Grundlage für ein mit Freude erfülltes Leben? Und das kommt in dem Brief ganz toll raus. Und wenn du nächste Woche Zeit hast, lies den 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal vor. Es kommt aus dem Brief raus. Die Grundlage für Freude mit Füllen ist Gott kennen, von Gott erfüllt sein und seine Mitmenschen lieben. Das ist die Grundlage für Freude. Das heißt, mit der Perspektive von Johannes, mit der richtigen Perspektive, haben wir nicht mehr das, was wir vorhin da gestehen hatten, mit Gebundenheit, mit Trauer, mit Einsamkeit, sondern Johannes zeigt uns einen Weg auf. Und er zeigt uns, wenn du mit Christus gehst, dann ist da Freiheit, dann ist da Gemeinschaft und dann sind da die richtigen Prioritäten. Und dann wirst du nicht am Ende deines Lebens diese 5 Punkte nennen, sondern wirst sagen, hey, ich habe alles richtig gemacht. Ich bin meinen Weg gegangen und jetzt gehe ich heim. Und was ist der Schlüssel? Was ist der Schlüssel, um den richtigen Weg zu gehen? Und der Schlüssel ist Liebe. Liebe ist der Schlüssel dazu. Und deswegen möchte ich euch heute erzählen, was die Gliederung ist. Jetzt denkt ihr, jetzt redet sie schon so lange, aber jetzt kommt die Gliederung. Und das ist erstens, aus Liebe gab Jesus sein Leben für uns. Zweitens, du liebst, indem du dein Leben für deine Geschwister gibst. Und drittens, fange an. Im 1. Johannes 3,16 steht, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da die Liebe Gottes in ihnen bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Das heißt erstens, aus Liebe gab Jesus sein Leben für uns. Ihr hört das Wort Liebe wahrscheinlich oft, ich auch. Und ich frage mich immer, was versteht die Person wohl unter Liebe? Ich kenne Leute, die ganz schräge Tattoos haben, wo das Wort Liebe drin vorkommt. Und du denkst dir, merkwürdige Dinge, ganz merkwürdig. Ich kenne Leute, die von Liebe reden und die irgendwie an Gefühle denken oder die gar nicht genau wissen, an was sie denken. Und es ist meine Frage, an was denkst du, wenn du an Liebe denkst? Wie würdest du Liebe definieren? Im 1. Johannesbrief steht ganz klar drin, Liebe ist, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und jetzt sagst du, oder ich habe mir zumindest gedacht, ja, weiß ich. Habe ich schon ganz oft gehört, höre ich immer wieder. Und dann nimmst du den Satz nochmal und du guckst ihn dir an und dann denkst dir, Liebe ist, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und dann fängst du an zu staunen. Und du denkst dir, Jesus, der Sohn Gottes, hat sein Leben für mich gegeben. Und ich möchte euch heute in dieses Staunen führen und ich hoffe, es gelingt mir. Und das Erste, was wir brauchen, damit wir staunen können, ist das Wissen, von was für einer Liebe redet Gott hier. Und es ist die Agape-Liebe. Habt ihr auch gehört, ich auch. Was ist Agape-Liebe? Agape-Liebe ist eine Liebe, die aus freiem Willen kommt, die nicht an irgendeine Bedingung geknüpft ist, die nicht ist, ich brauche es, dass du mich liebst, deswegen liebe ich dich, sondern es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, dich zu lieben. Agape-Liebe ist wertfrei. Wertfrei bedeutet, ich liebe dich nicht, weil du liebenswert bist, sondern ich liebe dich. Agape-Liebe ist schöpferisch. Das heißt, sie gibt Wert. Dadurch, dass Gott uns liebt, dadurch, dass er uns mit Agape-Liebe liebt, bekommen wir einen Wert. Es ist nicht, dass wir davor einen Wert gehabt hätten, in dem Sinne, dass er sagt, du bist liebenswert. Wisst ihr, was das für ein Wort ist, liebenswert? Ich habe in der letzten Woche über liebenswert nachgedacht. Das ist so ein hartes Wort. Stell dir mal vor, jemand sagt zu dir, du bist nicht liebenswert. Was bist du denn? Also, ja, und Gott sagt, hey, ich liebe dich einfach so. Und Agape-Liebe schafft Gemeinschaft. Weil dadurch, dass Gott uns liebt, mit dieser Liebe sind wir fähig, die gleiche Liebe weiterzugeben. Eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Eine Liebe, die nicht darauf auszielt, dass man selbst geliebt wird, sondern eine Liebe, die von Gott kommt, die durch einen durchfließt und die in die Menschen hineinfließt. Und das ist die Liebe, mit der Jesus uns liebt. Und seine Liebe ist besser. Und egal, welche Definition du von Liebe jetzt gerade im Kopf gehabt hast, seine Liebe ist besser. Und ich weiß nicht, ob du es geschafft hast, diese Agape-Liebe zu sehen. Ich habe es nicht geschafft. Mein Liebesbegriff war viel, viel kleiner als das, was ich hier gelernt habe. Und dementsprechend möchte ich dir zusagen, Jesus liebt dich unabhängig von deiner Performance. Er liebt dich nicht, weil du liebenswert bist, sondern durch seine Liebe gibt er dir Wert. Und er erhebt dich. Und seine Liebe macht dich fähig zu lieben. Macht dich fähig zu lieben, ohne zu erwarten, wiedergeliebt zu werden. Und das Zweite, was wir in dem Bibelvers sehen, ist, seine Hingabe ist größer. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Für wen bist du bereit zu sterben? Jetzt denk mal ganz nüchtern nach. Für wen bist du bereit zu sterben? Und ich habe mir so überlegt, ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich schon für meine Kinder auf jeden Fall. Und dann denkt man sich, vielleicht ist es manchmal einfacher zu sterben, als zu leben und mit dem Wissen, dass jemand anders gestorben ist. Und dann denkt man sich, na, vielleicht würde ich lieber sagen, hey, lieber möchte ich sterben, als dass jemand anders für mich stirbt. Könnte schon sein. Aber diejenigen, die mir eingefallen sind, das waren sehr Menschen, die mir sehr wichtig sind. Und dann war meine Frage, bist du bereit für jemanden zu sterben, der dein ärgster Feind ist? Der dir nur Böses will? Der das nicht mal wahrnimmt, dass du für ihn gestorben bist? Der da drauf rumtritt, der da gar keinen Bock drauf hat? Und dann ist mir bewusst geworden, nee, auf keinen Fall. Im Leben nicht. Das heißt, Jesus hat sein Leben für uns gegeben, bevor wir ihn kannten. Als wir Sünder waren. Es war uns wurscht. Und er hat gesagt, und ich sterbe trotzdem für dich. Und jetzt macht mal alle so. Müsst mal so die Hand nehmen, so fast Auge. Und jetzt guckt er mal da durch. Und dann könnt ihr euch irgendwas angucken und dann habt ihr das im Fokus. Und genau so ist es, wenn wir die Bibelstelle nehmen. Halt, wo bist du denn? Zurück. Also genau so ist es, wenn du auf die Bibelstelle guckst und sagst, er hat sein Leben für uns gegeben und du sagst, Leben, na klar, er ist ans Kreuz gegangen. Ja, du hast dann einen Fokus auf das Zentrum von dem, was er getan hat. Aber wenn du da durchguckst, was siehst du nicht? Du siehst nicht das große Ganze. Du siehst überhaupt gar nicht, was da alles dahinter steht, sondern du siehst nur dieses eine Ding zu sagen, er hat sein Leben für mich gegeben am Kreuz, das stimmt. Wisst ihr, was interessant ist? Das Wort Leben, das da steht, das ist nicht Bios oder so, sondern das Wort Leben im Griechischen, da steht Psyche. Und Psyche bedeutet Seele. Und Psyche bedeutet innerste Person, seine Persönlichkeit, sich ganz und gar, alles, was einen ausmacht. Das heißt, da steht nicht nur, Jesus hat sein Leben für uns hergegeben im Sinne von, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, sondern da steht, Jesus hat sein Innerstes, seine Persönlichkeit, sein Alles für uns hingegeben. Und das ist nicht nur so, sondern das ist wirklich das große Ganze sehen. Ihr habt hier jemanden, der Gott ist, von Anfang an, der war, der ist, der sein wird, der in einem Zustand von perfekt ist, der uns nicht braucht und der sich entscheidet, diesen Zustand aufzugeben, der sich selbst limitiert in seiner Gottheit und sagt, und ich bin bereit, Mensch zu werden. Und ihr habt hier jemanden, dem alle Ehre gebührt. Wenn ihr an Gott denkt, wer hat denn alles gemacht? Gibt es hier irgendeinen, der dafür Ehre nehmen könnte? Nein, dem alle Ehre gehört. Jesus Christus gebührt alle Ehre und er wird Mensch und aus Liebe zu dir und zu mir lässt er sich anspucken, Lässt er sich kritisieren? Lässt er sich verleumden? Lässt er sich verraten? Er ist Gott, omnipotent, und er entscheidet sich, ein Baby zu werden. Er entscheidet sich, essen zu lernen und laufen zu lernen und sprechen zu lernen. Und das ist mehr sich aufgeben, als nur ans Kreuz zu gehen. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich oft gedacht habe, naja, Jesus ist halt ans Kreuz gegangen. Aber zu sagen, falsch, er ist ans Kreuz gegangen, als Höhepunkt davon, dass er vor ganz langem gesagt hat, ich gebe mich komplett hin für meine Kinder. Und alles, was er da tat, ist eine freie Entscheidung. Er hätte nichts machen müssen. Er hätte uns nicht erlösen müssen. Er hätte uns nicht erretten müssen. Es ist seine Entscheidung, dass er gesagt hat, ich möchte es tun. Das ist Agape-Liebe, sich frei dafür entscheiden. Und das tut Jesus für dich. Das hat er, hat jeden Einzelnen von uns gesehen und hat es für uns getan. Und indem er jeden Einzelnen von uns gesehen hat, hat er seine Braut gesehen. Du bist Teil seiner Braut. Du bist Teil seiner Gemeinde. Du bist Teil seines Leibes. Und ich möchte dir jetzt zusagen, dass Gott dir heute sagt, ich liebe dich. Ich habe mein Leben für deine Sünden gegeben. Und wenn du hier bist und vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht, aber du spürst in deinem Herzen, dass es dich irgendwie ergreift, auffühlt. Du sagst, Mensch, ja, danke Herr. Da möchte ich dich jetzt einladen, dass du einfach für dich deine Augen zumachst und du sagst, Jesus, ich nimm das an. Ich bin noch nie so geliebt worden. Ich nehme das an, es ist dein Geschenk für mich. Ich nehme das an. Ich danke dir, Jesus, du bist mein Herr. Du bist mein Erlöser, du bist mein Retter, du bist mein Heiland. Was ist die Folge? Was ist der nächste Bibeltext? Was Liebe ist, haben wir in dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und jetzt die nächste Folie. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Wir sollen unser Leben für unsere Brüder lassen. Das ist harter Tobak. Bis dahin ist es schön und gut. Sagst du, okay, danke Gott, dass du das alles für mich gemacht hast. Aber jetzt kommt die Folge. Daher müssen unser Leben geben für unsere Geschwister. Und übrigens bei der Gelegenheit, dieses Leben geben heißt auch nicht, dass wenn der Zufall es will, du vor die Gewehrkugel springst. Sondern dieses Leben geben bedeutet auch Psyche. Dieses Leben geben heißt auch, dass die gleiche Forderung an uns geht, nicht nur zu sagen, im Zweifelsfall bin ich bereit, eventuell für irgendjemanden zu sterben, sondern auch die Frage, bist du bereit, für irgendjemanden zu leben? Es geht darum, dich ganz für deine Geschwister hinzugeben. Und wenn da steht, müssen bereit sein, heißt es auch nicht, dass man sagt, ja prinzipiell wäre ich schon bereit dazu, wenn es sein muss. Sondern müssen bereit sein bedeutet so viel wie, wir sollen oder wir müssen. Oder eine Übersetzung ist es auch, wir sind es ihm mehr oder minder schuldig. Schuldig heißt in dem Fall nicht, dass wir was bezahlen könnten, sondern es heißt einfach nur, es ist obsolet, es ist klar. Es ist keine Frage, das möchte ich, sondern das ist die Folge. Und jetzt ist die Frage, wen muss ich lieben? Und es sind deine Geschwister. Es ist erstaunlich, dass sich da gar nicht, es geht nicht darum, dass wir jetzt alle Menschen, unser Leben für alle Menschen erstmal hergeben. In dieser Bibelstelle nicht, sondern in dieser Bibelstelle geht es Gott ganz besonders darum, dass wir alle zusammen seine Familie sind. Wir sind seine Familie. Und wir sind eine Familie. Und wir sollen unser Leben geben füreinander. Wir sollen einen Unterschied machen. Es gibt in der Bibel die Stelle, wo drin steht, an ihrer Liebe werdet ihr sie erkennen. Und diese Liebe muss größer sein, als sie, die in der Welt ist. Und diese Liebe muss Agape-Liebe sein. Und jetzt schau mal um dich rum. Es ist nicht nur die 2, 3 Leute, die du gerne hast. Ich hoffe, du magst mehr. Sondern es sind alle Leute. Alle, die sich zu seinem Leib zählen. Und Gott erwartet also von uns, dass wir unser Leben geben, genauso wie Jesus sein Leben gegeben hat. Und Gott gibt uns alles, was wir dazu brauchen. Weil Jesus uns mit Agape-Liebe geliebt hat, können wir andere mit Agape-Liebe leben. Weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat, können wir unser Leben geben. Weil Jesus alles für mich getan hat, kann ich alles für dich tun. Und weil Jesus sein Leben für dich gegeben hat, kannst du alles für die anderen tun. Und Matthew Henry, der hat einen Kommentar geschrieben, ziemlich dicken. Und da ist dieser Satz drin. Our life ought not to be dearer to us than God's own son was to him. Oder in Deutsch, unser Leben sollte uns nicht kostbarer sein, als Jesus Gott kostbar war. Und ich frage dich, wie kostbar ist dir dein Leben? Und ich frage dich, wie sehr bist du bereit, wirklich dein Leben hinzugeben für deine Geschwister? Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, die das tut. Ich wünsche mir, dass wir wirklich eine Familie werden. Johannes wird jetzt ganz konkret. Ja? Johannes in 17 schreibt, angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihm hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Das heißt, fang an. Und das Erste, woran jetzt Johannes, er bringt nur ein Beispiel, und er trägt seinen Finger gleich mal auf die Finanzen. Der Bereich, wo wir schon mal als erstes sagen, ja, das habe ich erarbeitet und der halt nicht, und weil der halt nichts erarbeitet hat, dann hat er halt auch nichts. Also das ist halt so. Und Johannes kennt das und er sagt deswegen gleich mal, wenn du alles hast, was du zum Leben brauchst, frage, was brauchst du zum Leben? Und jetzt frag dich, was denkst du, wie viele Leute von uns, die hier anwesend sind, haben alles, was sie brauchen zum Leben? Wir sind so reich. Ich glaube, es gibt Leute unter uns, die nicht alles haben. Aber ich glaube, dass der Großteil von uns nicht nur das hat, was er zum Leben braucht, sondern wir haben viel mehr. Wir haben so viel mehr. Also jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, die allermeisten von uns müssen jetzt sagen, ja, sieht jemanden notleiden. Sieht seine Schwester, seinen Bruder, seine Familie notleiden. Wenn er sich nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann Gottes Liebe in ihm bleiben? Denk nochmal an Gott. Denk nochmal, Gott ist der erbarmende Gott. Aus Liebe heraus. Erbarmen ist sein Wesen. Er hat sich erbarmt uns. Er hätte es nicht tun müssen. Erbarmen ist sein Wesen. Seine erbarmende Liebe kommt zu uns nieder. Das ist die Agape-Liebe, die er in uns hineingibt. Er schenkt uns, dass wir Agape-Liebe haben. Wie sollen wir diese Liebe in uns behalten, wenn wir sagen, das gilt nicht für mich? Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Wenn Gottes Liebe in uns ist, dann sind wir auch erbarmend. Dann haben wir Barmherzigkeit. Fang an mit einem ersten Blick auf deine Finanzen und frag dich, was ist deine Einstellung zu deinen Finanzen? Nicht, weil ich das heute als Gemeinde hier predige, sondern weil ich mich selbst darin erkannt habe. Meine Finanzen gehören mir. Meine Finanzen gehören unserer Familie. Und ich gebe ein bisschen was davon her. Ich habe nicht das Verständnis, unsere Finanzen. Ich habe nicht das Verständnis, es sind die Finanzen Gottes. Und er möchte von mir wissen, was tust du damit? Das ist nicht das Geld, das er mir gibt, damit ich es investieren kann in sein Reich. Sondern ich habe eine sehr private Vorstellung von Geld. Und ich weiß, dass Gott sagt, das ist nicht meine Idee. Werde Teil der Familie. Und es ist nicht nur Finanzen. Ja, ich habe gesagt, die meisten von uns haben mehr, als sie brauchen. Aber wir brauchen mehr als Finanzen. Vielleicht leidest du ja gar keine Not in den Finanzen. Vielleicht bist du einsam. Vielleicht bist du sehr verletzt. Vielleicht gibt es Leute unter uns, die es nicht gewöhnt sind, eine Familie zu haben, die Liebe nicht kennen. Die es nicht gewöhnt sind, dass Leute sie zum Essen einladen, dass sie Teil von etwas sind. Die Not leiden. Und vielleicht hast du alles, was man braucht. Du hast Freunde. Du hast ein schönes Haus. Dann lad sie ein. Nimm sie mit herein. Lasst uns mehr nach außen gucken, unsere Familie angucken und zu sagen, okay, wir wollen sie mit hineinnehmen, wir wollen die Nöte der anderen sehen. Und das kann bedeuten, dass wir unsere Finanzen investieren müssen, dass wir unsere Zeit investieren müssen, dass wir unsere Herzenshaltung anderen gegenüber verändern müssen, dass wir nicht vergleichen und sagen, Gott sei Dank bin ich besser als mein Bruder, sondern dass wir dastehen und dass wir sagen, ich möchte ihm helfen. Dass wir unsere Vorstellungen aufgeben, wie Dinge zu laufen haben. Dass wir unsere Selbstständigkeit hergeben müssen. Hey, da habe ich aber nun wirklich gar keine Zeit. Und in den da investiere ich mich, aber in den da drüben investiere ich mich nicht. Und vor allen Dingen, wahrscheinlich müssen wir und vor allen Dingen müssen wir aufgeben unsere Angst. Unsere Angst, dass wir zu kurz kommen. Unsere Angst, dass wir nicht genug bekommen können. Unsere Angst, dass wenn wir etwas hergeben, wir Mangel leiden werden. Und das Zweite, was wir aufgeben müssen, ist unsere Zweifel. Unser Zweifel, dass Gott gut ist. Zweifel daran, dass Gott nicht wieder genug in mich hineingeben kann, dass ich die Fülle habe zum Weitergeben. Das heißt, ich möchte euch ein Schlussplädoyer halten. Und ich möchte euch von Herzen einladen. Ich möchte euch einladen, die Gemeinde Christi, egal in welcher Gemeinde du bist, denk an die Gemeinde. Ich weiß, es sind viele da, die auch gar nicht wirklich momentan Haus des Herrn sind. Egal, was deine Heimatgemeinde ist, egal, was der Ort ist, wo du sagst, das ist meine Gemeinde, möchte ich einladen, diese Gemeinde, diese Gemeinschaft der Heiligen, diesen Leib Christi, diesen Braut, dieses Ding anzugucken und zu sagen, wir, meine Gemeinde, wir, von Herzen wir, ich bin Teil davon, ich gehöre da hinein. Und ich möchte euch ein Bild geben. Ganz oft ist es so, wir sagen, das ist die Gemeinde und das ist mein Leben. Und sonntags und ab und an tangieren sich die Sachen so ein kleines bisschen und stoßen so ein bisschen zusammen. Und dann hast du Montag, Dienstag, Mittwoch, da treffen sie sich nicht. Und dann treffen sie sich vielleicht zur Hausgruppe nochmal und dann am nächsten Sonntag. Ja, Gemeinde, ich, wupp. Wie soll es sein? Gemeinde, du, ineinander. Ich fordere dich raus, dich als ein Teil der Gemeinde zu erkennen. Und wie kannst du das tun? Indem du aus Liebe dein Leben für deine Geschwister gibst. Und denk dran, Jesus hat uns Liebe gegeben, damit wir lieben können. Gott gibt uns alles, was wir dazu brauchen. Es ist nicht, dass wir etwas machen müssen, dass wir etwas vollbringen müssen, sondern es ist etwas, was Gott sagt, ich gebe dir das alles, damit du es nur weitergeben musst. Es ist nur ein Weitergeben, es ist kein Produzieren. Und wisst ihr was? Wenn diese Liebe durch dich durchfließt, dann lebt Gott in dir. Und wenn du dann voll auf dem Weg bist, den du gehen sollst, erinnert euch an den Anfang. Wenn du auf dem Weg bist, dann ist da Freude die Fülle. Dann ist da Freude die Fülle. Und das ist, ich bin 15 Jahre Christ. Da ist Freude die Fülle. Da ist Freude die Fülle. Und jetzt erzähle ich euch, wie ihr merkt, ich tue mich mit dieser Predigt super schwer. Ich tue mich seit 3 Wochen mit allem Möglichen super schwer. Vor 3 Wochen habe ich mich entschieden, dass kein Mensch, dass ich Urlaub brauche, dass ich eine Auszeit brauche, dass mich niemand sieht, dass ich es eigentlich verdient hätte, etwas mehr wahrgenommen zu werden. Nicht von euch, sondern so allgemein. Hey, was? Ich muss so viel tun. Und deswegen war ich auch ein bisschen zynisch, als Anne in seiner Predigt sagte, du brauchst die Gemeinde. Dachte ich mir, ach wirklich, brauche ich die Gemeinde? So, so. Bitterkeit ist ein Hinderungsgrund, warum wir wirklich in diese Fülle hineinkommen. Und irgendwann mal zugemacht zu haben und zu sagen, so weit und nicht weiter, ist ein zweiter Grund, nicht in diese Fülle hineinzukommen. Und ich habe jetzt 3 Wochen lang gekämpft. Und ich habe in diesen 3 Wochen mehr Zeit gehabt, als in der ganzen letzten Zeit. Also daran lag es nicht. Und ich war an verschiedenen Orten. Man nannte es Urlaub. Auch daran lag es nicht. Aber was habe ich in der Zeit nicht gehabt? Meine Minigruppe hat pausiert. Meine Hausgruppe trifft sich derzeitig nicht. Mein Herz hat nur noch mich gesehen. Und ich habe meinen Blick für Gott ziemlich verloren. Und ich habe festgestellt, du kannst so viel Zeit haben, wie du willst. Wenn du Gott nicht im Zentrum deines Denkens und Fühlens und Handelns hast, dann fühlst du dich miserabel. Ich habe mich miserabel gefühlt. Bis gestern Abend, 24 Uhr, habe ich an dieser Predigt rumgeschrieben und habe mich immer noch miserabel gefühlt. Aber ich weiß eins. Und das weiß ich mit ganzem Herzen. Bei Gott ist Freude die Fülle. Und ich weiß, dass wenn ich das, was ich hier aufgeschrieben habe, wenn ich das in mein Leben reinkriege, was ich mir nichts mehr wünsche, wenn ich wieder dahin komme, zu sagen, ich möchte mein Leben geben für euch. Wisst ihr, dass ich dann der Gesegnetste von uns allen bin? Und ich weiß, dass wenn ich mein Leben für mich haben will, dass ich ziemlich der Miserabelste von uns allen bin. Und das, ja, und zickig bin ich auch. Also dementsprechend möchte ich euch am Abschluss von diesem Selbsthilfeprogramm einladen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr für euch selber einfach entscheidet. Möchte ich Freude die Fülle haben? Und dann möchte ich, dass ihr erkennt, der einzige Weg, Freude die Fülle zu haben, ist das zu tun, was Gott uns sagt. Das ist der einzige Weg. Er hat uns gemacht, er weiß, wie wir sind. Wenn er sagt, das ist der Weg, Freude zu bekommen, dann ist das der Weg und alle anderen Wege führen ins Aus. Und wenn du dich dafür entschieden hast, dann möchte ich, dass wir gemeinsam beten und uns neu darauf ausrichten, zu sagen, Herr, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich mich im Zentrum meines Lebens habe. Und ich gebe zu, das ist nicht die Freude der Fülle. Die Leute, die da ihre 5 Prioritäten aufgeschrieben haben, ich glaube, dass sie relativ häufig sich im Zentrum hatten. Und das, was am Ende rausgekommen ist, war nicht das, was man haben will. Das heißt, ich rufe euch raus zu einer Gegenbewegung, dahin zu sagen, ich möchte Gott im Zentrum meines Lebens haben. Und das Ergebnis wird sein, Freude die Fülle. Auch wenn schwierige Zeiten kommen. Und auch wenn wir vergeben müssen. Und auch wenn keiner von uns wirklich vollkommen ist. Bis zu seinem Tod auf jeden Fall mal nicht. Herr, wir kommen vor dich mit all dem, was wir jetzt gehört haben. Herr, ich bitte dich, dass du uns offenbarst, wo wir uns im Zentrum unseres Denkens haben. Wo wir Angst haben, dass wir was verlieren könnten. Wo wir zweifeln daran, dass du gut bist. Wo wir glauben, dass wir einen besseren Weg finden, als du einen für uns gemacht hast. Wo wir nicht sehen, dass Geben seliger ist als Nehmen. Wo wir nicht sehen, dass wir erst dann glücklich sind, wenn wir in deiner Familie einander lieben und einander höher achten. Herr, ich bitte, dass du das in unseren Herzen ansprichst und dass du uns veränderst, Herr. Ich bitte, dass du uns jetzt zeigst, wo wir Buße tun müssen, wo wir um Vergebung bitten müssen. Herr, wir wollen uns neu ganz nach dir ausrichten und wir bekennen, du bist Gott und wir sind es nicht. Und deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und du hast den richtigen Plan für unser Leben. Herr, leite du uns den ewigen Weg. In deinem Namen, Herr. Amen.